Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe andächtigen Christus. Seit ewigen Zeiten, kann man mal sagen, gibt es die große Diskussion in der Gesellschaft unter uns Menschen. Und die besteht darin, dass gesagt werde seitens der Gegner des christlichen Glaubensbekenntnisses, der Glaube sei unvernünftig. Der Glaube ist eben ein blindes Fürwahrhalten von dem, was der Pfarrer von der Kanzel als Wahrheit ausgibt. Dann gibt es ja noch einen Bischof, da gibt es noch einen Papst, der erfindet Dogmen und die dummen Katholiken glauben dann dran. Das ist zusammengefasst der Hauptvorwurf an unsere Adresse: Der Verstand, der Intellekt würde über dem Glauben stehen. Das ist die Behauptung. Man muss Naturwissenschaft betreiben und dann wird man den Sachen schon auf den Grund kommen. Aber das ist eine reduzierte und eine schlussendlich falsche Vorstellung vom Glauben, wie die christliche Offenbarungsreligion es verkündet. Der Glaube hat wesentlich mit dem Verstand, mit dem Intellekt zu tun. Der Glaube ist höchst vernünftig und der Glaube hat absolut nichts mit einem blinden Dafürhalten zu tun. Und man kann das eben sehr deutlich sehen im zwischenmenschlichen Bereich, wenn man sich überlegt, wie es bei uns Menschen denn so abgeht und geschieht. Nehmen wir mal an, und das ist jedem schon so passiert, da hat man irgendeinen Namen gehört und man sagt, ja, ich könnte mit dem Menschen zu tun bekommen, jetzt sammle ich mal Informationen über ihn. Wer ist das überhaupt? Da fragt man den Dr. Google und dann findet man ein paar Informationen heraus. Ja, da und da geboren, das und das gelernt, studiert, da in die Schule gegangen, dann Familie gegründet oder eben nicht und so viele Kinder und in diesem Beruf arbeitet jetzt dieser Mensch gerade. Und dann hat man eben einen Grundstock, aber man kennt den Menschen noch nicht, in jedem Fall noch nicht persönlich. Und dann passiert eben der große Vorteil, man bekommt die Möglichkeit, den betreffenden Menschen persönlich kennenzulernen. Oder man hat bestimmte Geschichten über diesen Menschen gehört und nimmt sie mal erstmals an und sagt, naja, die Leute erzählen das und das, der hat diese und jene Erfahrung mit diesem Menschen gehabt. Und dann haben wir das Privileg und wir treffen diesen Menschen persönlich. Wir unterhalten uns mit diesem Menschen, doch vertrauenswürdig. Und wir lernen diesen Menschen kennen. Wir lernen auch Sachen kennen, die sonst in keinem Internet, bei keinem Google stehen. Persönliche Sachen. Und wir fangen an, wir stellen dann Fragen, respektvoll, fromm stellen wir Fragen. Was sagen Sie zum Beispiel zu diesem oder jenem Vorwurf, der gegen Sie erhoben wird? Und dann gibt der Mensch eine Antwort. Und manchmal staunt man dann, ist überrascht und sagt, ich habe ja gerade das Gegenteil davon gehört. Wie gut, dass ich die Möglichkeit habe, Sie persönlich zu fragen. Jetzt höre ich Ihre Version und sie ist glaubhaft. Sie ist glaubwürdig, weil Sie eben auch bestimmte Umstände und Details erwähnen. Dann ist das, was ich sozusagen allgemein gehört habe, entspricht nicht der Wahrheit, nicht der Realität. Und ich muss meine Voransicht über sie entsprechend auch korrigieren. In der Regel in die positive Richtung, aber es kann natürlich auch passieren, dass man sie in negative Richtung korrigiert. Man hört gute Sachen über einen Menschen, dann trifft man ihn und dann sieht man, was für ein egozentrischer Zeitgenosse das ist, der nur seine Ehre sucht und auf die anderen pfeift, und dann kann es ja auch andersrum gehen. Aber wir sehen eben, dieser persönliche Kontakt, wenn man Menschen besser kennenlernt, dann entsteht etwas, was wesentlich zum Glauben dazugehört. Vertrauen. Vertrauen. Und im Lateinischen ist das sehr schön ausgedrückt. Der Glaube heißt auf Lateinisch Fides und Vertrauen heißt Confidentia. Also mit Glauben herantreten, das heißt Vertrauen haben. Glaube und Vertrauen haben wesentlich miteinander zu tun. Und wir sehen das auch am heutigen Evangelium. Die zwei Jünger, die nach Emmaus sich aufgemacht hatten, bei ihnen lief es nach demselben Schema. Sie hatten auch wahrscheinlich von Wundern Jesu gehört, von seinen Zeichen, sind wahrscheinlich ihm auch mal persönlich begegnet. Vielleicht befanden sie sich unter den Jüngern bei der wunderbaren Brotvermehrung. Alles ist möglich, alles ist wahrscheinlich. Aber sie hatten noch nie näher mit Jesus gesprochen. Und jetzt waren sie auf dem Weg nach Emmaus. Jesus gesellt sich ihnen bei. Und Jesus stellt Fragen und sie sind überrascht. Ja, bist du der Einzige? Bist du ein Fremdling, der keine Ahnung hat, was hier passiert ist? Und sie erkannten Jesus nicht. Diese Formulierung ist in unserem Zusammenhang nicht ganz unwichtig. Das heißt, sie wussten schon vieles über Jesus, aber sie kannten ihn persönlich noch nicht hinreichend, um sich ein volleres Bild machen zu können. Und jetzt unterhalten sie sich mit Jesus. Jetzt stellt er ihnen Fragen, sie geben Antwort. Dann sagt Jesus auch bezeichnenderweise, o ihr Unverständigen, warum begreift ihr das nicht? Das ist wiederum, sie kannten Jesus, heute wird man sagen, von Dr. Google her, aber sie kannten ihn nicht persönlich. Sie hatten erst jetzt die Gelegenheit bekommen, sich mit ihm zu unterhalten. Und die Unterhaltung ist fortgegangen, fortgelaufen. Und sie haben Sachen kennengelernt. Und dann hat Jesus mit ihnen Brot gebrochen. Das ist ein Hinweis darauf, dass er wahrscheinlich die Heilige Messe gefeiert hat. Und dann sagten sie, dann entschwand ihnen Jesus, dann sagten sie, brannte denn nicht unser Herz, als er uns auf dem Weg eben erzählt hatte, was über Jesus, den Erlöser, in den alten Prophetien gestanden ist. Sehen Sie, das ist dieses Element der persönlichen Unterhaltung, des persönlichen Kennenlernens. Und dann haben sie viel mehr über Jesus erfahren und ihr Herz hat angefangen zu brennen. Das ist doch alles nicht zufällig. Und so ist in ihnen eben ein wesentlich höheres Maß an Glauben entstanden. Der Glaube, der über den reinen Intellekt hinausgeht, der Glaube, ein sehr wohl vernünftiger Glaube, aber der auf persönlicher Erfahrung gründet. Und ohne diese persönliche Erfahrung bleibt der Glaube in der Regel theoretisch, ist eine Hypothese, eine Theorie. Aber der Glaube verlangt persönlichen Kontakt, persönliches Hineinknien und sich hineinbegeben und sich auseinandersetzen, konkret und persönlich. Und hier sehen wir eben, dass diese These, dass der Glaube eben ein blindes Fürwahrhalten bedeutet, sie wird einfach verworfen. Das ist nicht die christliche Sicht der Dinge, weil hier eben jemand direkt von der Person selbst Informationen erhält, vielleicht ein bestimmtes persönliches, vertrauliches Detail erhält und dann gewinnt er einen Zugang zum Verständnis dieser Person und der Ansichten dieser Person. Und so ist es eben, das ist nur ein gutes Beispiel für uns alle, wie unser Glauben sein soll. Wir lernen natürlich alle den Katechismus beim Erstkommunionsunterricht. Und wir haben die 10 Gebote gelernt, wir haben das und jenes gelernt über die heiligen Sakramente, wir haben die Grundlagen uns erarbeitet als Kinder, dann mit zunehmendem Alter vertieft man sich, verstärkt man das Ganze natürlich. Aber der Glaube, wenn jemand von außen konfrontiert wird mit dem Glaubenssystem und dem System von Glaubenssätzen und von Dogmen, dann hat er noch nicht den Glauben. Er hat noch nicht den Glauben, wie er sein soll. Der Mensch muss den Glauben leben. Er muss den Glauben praktizieren, um in einen persönlichen Kontakt, in persönliche Berührung mit Jesus Christus, unserem göttlichen Erlöser, zu kommen. In der Regel läuft das über das Gebet. Das Gebet ist sozusagen das A und O unserer Glaubenspraxis. Es reicht nicht nur zu sagen, ich glaube an dieses Dogma, an dieses Dogma, an alle Dogmen, die die katholische Kirche verkündet und kennt. Das ist immer die Voraussetzung, aber das ist nur die halbe Miete. Es muss eben die zweite Hälfte hinzukommen, die zweite Halbzeit. Erst dann ist das Ende des Spiels sozusagen. Und es muss eben dieser persönliche Kontakt geschehen. Und schauen Sie, das Gebet, in der Regel verstehen wir unter Gebet, ja, ich bitte und dann wird mir das gewährt. Hurra, Halleluja, Gott ist da, Gott hat mir geholfen. Aber man sollte das Gebet unter einem anderen Gesichtspunkt sehen. Wir bitten, natürlich hoffen wir, dass Gott mein Gebet erhört. Aber oft erhört Gott mein Gebet ganz anders. Er erhört mein Gebet und ich bekomme nicht so, wie ich es wünsche. Aber ich lerne durch das Beten, durch das vertrauensvolle Beten, lerne ich den Willen Gottes zu erkennen und zu verstehen und anzunehmen. Auch wenn jemand in einem ernsthaften Anliegen den Himmel bestürmt in Gebeten, machen wir es bitte. Der liebe Gott wartet, dass wir klopfen, draufhauen auf die Tür. Hilf mir, o Herr, hier ist eine dringende Not, eine große Not. Vollkommen richtig, hören wir nicht auf damit. Aber wenn der Herr unser Gebet nicht erhört, heißt es nicht automatisch, er erhöre nicht unsere Gebete. Er hat es nur nicht erhört, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber er hat das anders erhört. Er hat mir vielleicht das Verständnis gegeben, mein Kreuz zu erkennen und diese Not, dieses Kreuz anzunehmen, dass es unter dem Strich viel mehr wert. So wachsen wir im Glauben stärker, so wächst unser Gottvertrauen, dass er helfen kann, aber wenn er scheinbar nicht hilft, dann hilft er auf eine andere Weise. Wer diese Erfahrung gemacht hat in einer großen Not, der versteht, wovon hier die Rede ist. Aber dann entsteht eben dieser persönliche Bezug. Dann lernt man Jesus persönlich kennen. Und das ist wichtig. Und dann entsteht eben dieser Bereich des Gottvertrauens. Dann weiß ich nicht nur das theologische System des Glaubens, sondern ich habe den persönlichen Bezug und habe Jesus persönlich kennengelernt. Er antwortet mir auf meine Fragen, er antwortet mir auf meine Gebete, aber auf eine Weise, wie er es für richtig hält und wie er es für mich am besten ansieht. Nicht so, wie ich es denke, sondern so, wie er es bestimmt hat und auf die längere Sicht. Vielleicht später erkennen wir, wie wunderbar der Herrgott es entschieden hat. Aber vor allem geht es darum, manchmal trifft man wirklich Menschen, die meinen, sie sind gläubig, weil sie von A bis Z jedes Dogma auswendig kennen. Das Dogmen kennen ist noch nicht den Glauben haben. Das ist erst die erste Stufe, eine wesentliche, fundamentale Stufe des Glaubens. Man darf nicht einem Irrglauben, einer Häresie zum Opfer fallen. Das nicht. Aber das muss weiter ausgebaut werden und dieser persönliche Bezug muss entstehen, dass ich den Glauben lebe mit meinem Heiland Jesus Christus. Manchen Menschen gibt der liebe Gott ein bestimmtes Gnadenprivileg, er lässt sie spüren emotional im Herzen, wie gut und wunderbar es ist, eben wenn man sich dem lieben Gott zuwendet. Ich bin dem lieben Gott dankbar, in meinem Alter von 15 Jahren habe ich kein Wunder, kein Zeichen, nur ein religiöses Erlebnis gehabt und das hat mein ganzes Leben weitere Leben in gewisser Weise sehr stark geprägt. Das ist damals auch das erste Mal die Frage aufgetreten, wenn es so schön ist, ob nicht der priesterliche Beruf etwas für mich sein könnte. Und so ist die ganze Entwicklung gestartet worden. Aber das gibt der liebe Gott nicht jedem. Wir wissen nicht warum. Aber im Gebet hören wir Antworten. Und was noch sehr interessant ist in dem Zusammenhang, ich habe kürzlich gehört, da gab es ein Kloster und da ist ein Besucher gekommen und hat die Klosterinsassen gefragt, sagen wir mal, den Abt hat er gefragt, ja, gibt es bei euch Mönche, die Wunderzeichen wirken können, die einen so festen Glauben haben, dass sie Wunder wirken? Auf ihr Gebet hin passiert es, der Berg wird versetzt, also Berge versetzen der Glaube, das Wunder entstehen. Das wird ja angesehen als das Zeichen eines festen, richtigen Glaubens. Und der Abt hat ihnen gesagt, ja, das ist bei euch in der Welt so. Das wird bei euch in der Welt so angesehen. Ihr betet und wenn eure Wünsche, die unrealistisch auch sind und wo die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass es auch so geschieht. Und wenn das dann so tatsächlich geschehen sollte, dann sagt ihr, das sei ein Wunder. Sagt er, nein, bei uns im Kloster ist es ganz anders. Bei uns gilt es ein Wunder, wenn wir beten und wenn wir es schaffen, den Willen Gottes zu erfüllen. Das Wunder ist nicht, wenn Gott meine Bitte erhört, sondern das Wunder wird von uns als Wunder das angesehen, wenn wir den Willen Gottes erfüllen, wenn wir seine Gebote halten. Kein Mensch kann einen festen Glauben haben, wenn er nicht die Gebote Gottes einhält, wenn er sie in schwerem Umfang missbraucht oder nicht einhält, mit ihnen bricht, schwer unmoralisch lebt. Wir alle haben Sünden, wir alle müssen bereuen und beichten, das ist klar. Aber es gibt Sünden, die ganz schwer, also deutlich schwererer Natur sind. Und wenn man solche Sünden begeht, dann in jedem Fall kann man keinen Glauben haben. Oder besser gesagt, der Glaube soll uns dann unbedingt, muss uns unbedingt zu Umkehr und zur Reue führen. Und von daher ist das doch, ich möchte Sie fast bitten, sich diesen Satz zu merken. Bei euch in der Welt wird es als Wunder angesehen, wenn eure Bitten Realität werden. Bei uns im Kloster ist es anders. Wir sehen es als Wunder an, wenn wir den Willen Gottes erkennen und ihn auch erfüllen. Und von daher soll eben dieses ganze praktische Leben, dieser persönliche Kontakt zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, zu den Heiligen, zur Mutter Gottes, diese Bitten sollen in uns eben Vertrauen erwecken, Vertrauen schaffen, soll daraus erwachsen. Und dann entsteht diese persönliche Note, das persönliche Kennenlernen, wie bei den zwei Jüngern, die nach Emmaus gegangen sind. Manches haben sie gewusst, sind auch von der alten Vorstellung ausgegangen, ja, wir haben gedacht, er werde das Reich Israel wiederherstellen. Eine verkehrte, eine falsche Vorstellung, der sie zum Opfer gefallen sind. Das hat das ganze jüdische Volk damals so gedacht. Jesus hat das anders gemeint. Und diese zwei Jünger sind später, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe das nicht nachgeforscht, aber sie sind wohl treue Jünger geblieben, haben wahrscheinlich dann auch das Evangelium verkündet, sind womöglich den Martyrertod gestorben. Aber nur weil sie die Möglichkeit hatten, in persönlichen Kontakt mit Jesus zu treten. Bei uns geschieht es über das Gebiet der Gebotserfüllung und des Gebetes, dass daraus zuallererst und vor allem anderen nicht unsere Gebete nach unserer Vorstellung erhört werden, sondern dass wir eben Gottvertrauen daraus erwecken und uns seiner Führung unterstellen. Und dann wird der Glaube für uns insgesamt zur Quelle des Heiles werden. Das ist der heilbringende katholische Glaube, der uns eben zu Gott führt, der uns eben die Geheimnisse des Himmelreiches entdecken lässt. In diesem Sinn wollen wir jetzt auch das heilige Messopfer feiern, mitfeiern, damit Gott uns gesundes geistiges Wachstum gebe in seiner Gnade und wir seine Geheimnisse, Heilsgeheimnisse umso besser, umso tiefer erkennen vermögen, zu erkennen vermögen, um dann daraus selbst weiter wachsen zu können in Glaube, Hoffnung und Liebe. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.